Am Anfang stand der Knochen im Mittelpunkt. Aus Os, dem Knochen, und Pathos, dem Leid, formte Eighty-Still im 19. Jahrhundert das Wort Osteopathie. Heute, circa 150 Jahre später, ist die Osteopathie in aller Munde. Das, was sie verkörpert, entwickelt sich aber stetig weiter. In diesem Podcast sitzt du an einem Tisch mit zwei Vollbluttherapeuten, die dich mitnehmen in ihre Welt der Osteopathie. Vom Nerd-Talk bis zur Anekdote. Mal mit Hand und Fuß, mal Pi mal Daumen, aber immer mit Herz. Du bist auf Osteopathie-Visite mit Klaas und Dennis. Und dieser Podcast heißt Knochenjob.
Dies ist die neueste Episode im Knochenjob-Podcast, Osteopathie-Visite. Dennis Jakobs, Klaas Stechmann. Wir sind zwei Osteopathen, die sich immer wieder frischen Fällen widmen und heute auch ein ganz spezielles Thema haben. Bevor wir aber auf das Thema kommen, Dennis, möchte ich einmal kurz nochmal über meine Fortbildung sprechen. Ich war jetzt, letztes Wochenende war ich zum wiederholten Mal in Hagen im Fortbildungsinstitut da und hatte die Premiere mit meinem Kurs Osteopathische Läsionsketten, Doppelpunkt, viszerer Bewegungssystem.
Hast du dich einfach dieser Ketten bedient, die wir jetzt in 140-facher Ausführung am Ende unserer Folge immer pumpen?
Ich habe das immer vorher durchgehört, also nicht durchhören lassen von der KI und dann das transkribieren lassen. Und dann habe ich mir das in einen PowerPoint von der KI reinsetzen lassen.
Stark.
Ja, stark, ne? Genau, so läuft das heutzutage.
Musst du physisch überhaupt noch anwesend sein bei den Fortbildungen dann?
Doch, ich muss ja physisch.
Du auch ein Hologramm von dir, einfach beamst du nach Hagen.
Ja, physisch und geistig musste ich anwesend sein. Das war auf jeden Fall notwendig, konzentriert zu sein. Nee, tatsächlich floss da ziemlich viel Vorbereitungsarbeit rein. Ich habe da echt über Monate hinweg am Skript gearbeitet und mir Sachen angeguckt und Studien gewälzt, Grafiken erstellt. Und das war dann doch recht viel Aufwand. Aber es hat sich gelohnt. Das war irgendwie eine ganz coole Geschichte. Die Idee dahinter ist ja zu gucken, so hauptsächlich war das Ziel, wo ist die Ursache, diese Urfrage. Ne? Also wann haben wir bei Problemen im Bewegungsapparat vielleicht was an den Viszera oder auch andersrum, ne? Wenn wir irgendwie Übelkeit, Schwindel, Herzprobleme haben oder sowas, Kopfschmerzen, haben wir da eine gegenseitige Beeinflussung. Was ganz interessant war und was auch meine Befürchtung war, ist, es waren halt unterschiedliche, also ein heterogenes Feld dabei. Das waren Leute, die waren dann lange schon in der Osteopathie mit drinne. Waren welche dabei, die extreme Kranio-Pros waren. Dann waren welche dabei, die dann auch kaum Berührungspunkte hatten. Aber das ging irgendwie ganz gut. Also es waren auf jeden Fall alle happy. Das hatte ich so wahrgenommen. Und es lief auch wie am Schnürchen. Es waren auch ein paar bekannte Gesichter. Das hilft ja auch, ne, wenn Leute schon mal irgendwie vorher irgendwo dabei waren. Mhm. Und das ging, glaube ich, hoffentlich so ganz gut. Zumindest die Feedbackbögen waren gut. Der Chef hat auch nochmal gesagt, das war so ganz gut. Und ich habe mich ja versucht, nicht so dieser normalen 0815 osteopathischen Narrative zu bedienen, von wegen, die Niere muss sich so und so viel bewegen und die Motilität der Niere ist 9 Mal pro Minute, sondern halt zu gucken, okay, was haben wir da noch so an anderen Zusammenhängen, welche epidemiologischen Studien gibt es, um zu sehen, ob Niere und Rückenschmerz tatsächlich zusammenhängt. Und ich glaube, es haben alle was mitgenommen. Für einige war da natürlich auch ein bisschen Wiederholung dabei, aber das schadet ja auch nicht immer. Und mein Ziel ist, dass alle da rausgehen und sagen, ja, ich habe was mitgenommen und ich bin vor allen Dingen auch ein besserer, integrativerer Osteopath, Osteopathin geworden.
Stark. Und waren jetzt denn die Ketten so wild gemischt von Viszera zu Parietal zu Kranio und Biomechanik zu Funktionsstörung? Oder wie muss ich mir das alles vorstellen?
Ja, genau. Also ich habe das jetzt für diese Kursreihe so unterteilt, in welche Mechanismen dahinter stecken. Es gibt ja mehrere Mechanismen, wie jetzt ein Organ auf einen Knochen sich auswirken kann oder ein Knochen auf ein Organ oder ein Gelenk oder irgendwas. Und da habe ich das so unterteilt und da dann halt eben auch verschiedene Herangehensweisen halt auch genutzt. Also beispielsweise, es gibt ja so dieses Konvergenzphänomen, ne? Ich habe eine Afferenz aus der Leber, die wird in einem bestimmten Rückenmarksegment verarbeitet und in dem Rückenmarksegment kann sich das halt auf andere Dermatome, Myotome, was auch immer übertragen, so diese viszerosomatische Konvergenz. Das ist halt ein Mechanismus, dann halt fasziale, bindegewebige Verankerung, ne? So, das ist so ein ganz häufiges Ding, dass wir da biomechanisch dran arbeiten können. Und dann halt auch so diese, unter anderem jetzt noch so diese Stoffwechselgeschichte, wenn jetzt irgendwie das Mikrobiom durcheinander geraten ist oder wir haben chronische Entzündungen da irgendwie oder wir haben eine hormonelle Veränderung, dass das sich halt ja eben auch im Bewegungsapparat niederschlagen kann. Und da habe ich dann so, ja, ich habe die erste Technik, die ich gemacht habe, ist mein, war mein TLÜ-Smash, wo wir das Bindegewebe um den thorakolumbalen Übergang packen, so eine Hautfalte hochziehen, die manipulieren und gleichzeitig auch noch die die Wirbel manipulieren. So eine kombinierte, doppelt kombinierte, direkte Technik. Okay. Das war die allererste Technik, die wir gemacht haben. Die kannte, glaube ich, auch noch keiner zurecht. Okay. Ist auch ziemlich handfest.
Das heißt, ziehen und drücken zugleich. Habe ich das richtig verstanden?
Genau, Hautfalte hochziehen. Dann mit dem Impuls sowohl die Hautfalte manipuliert. Dann haben wir dieses Knacksen in der Hautfalte, in der Thorakolumbalfaszie. Und im Idealfall auch noch die Facettengelenke von mehreren Segmenten im TLÜ. Ich habe das den Smash genannt. Was wir aber auch gemacht haben, wir haben halt auch wirklich sehr feinfühlig gearbeitet und auch mal kurz probiert, so zu dritt zu arbeiten. Ne? Einer geht ans Kranium oder ans Becken oder so und dann kommt der, die andere legt die Hand auch vorsichtig auf eine andere Region rauf, um zu gucken, okay, was ist an meinem Zielorgan, an meinem Effektorgan, was spüre ich unter meinen Händen. Das war auch ganz cool, gerade auch, weil dann halt Menschen dabei waren, die das schon in- und auswendig kannten und das schon lange machen und dann halt sagen, ja, jetzt ändert sich hier die Tide und es ändert sich der Rhythmus und so weiter. Und Leute, für die das neu war und dann auch dachten, ah, okay, cool, ja, das fühlt sich ja doch irgendwie ganz geil an und da ist ja dann doch was dahinter. So. Ja, so war so ein bisschen der Spagat, den ich da gemacht habe und was auch spannend war. Also ich habe selber auch einiges gelernt und jetzt auch wieder die Woche danach in der Praxis gefühlt war ich da auch wieder besser da drin, die ganzen Sachen zusammenzurühren und da so ein stimmiges Bild zu sehen und zu gucken, okay, was ist relevant für die Behandlung und was wäre jetzt hier nur Zeitverschwendung, wenn ich da am Bewegungsapparat oder an den Viscera rumarbeite.
Okay, und waren das alles Osteopathinnen und Osteopathen oder waren da auch Physiosärzte, sonstige Heiler dabei?
Ja, auf jeden Fall auch Physios, so gesehen einige, ich sag jetzt mal eine Handvoll, 4, 5, 6 oder so, die jetzt in Anführungsstrichen nur Physios waren und da noch wenig Kontakt hatten. Eine Ärztin war dabei, die hatte aber auf jeden Fall auch schon da Vorkenntnis. Genau, so eine halbwegs, ich will nicht sagen ganz bunte Mischung und so, weil die meisten waren ja schon sehr so hands-on erfahren und hatten da halt auch schon so Berührungspunkte mit der Osteopathie, aber ja, das war auf jeden Fall, lief gut. Hat sich so irgendwie keiner total blöd gefühlt und keiner so völlig überfordert gefühlt.
Und wenn man sich jetzt dafür interessiert, wann geht's da weiter?
Ich meine, auf jeden Fall Ende des Jahres, nächsten Winter. Entweder Dezember oder Januar. Ich meine, es müsste genau in einem Jahr der 31. Januar sein, wenn ich
mich täusche. Okay.
Ja, genau. Phobie-Hagen.de ist da die Seite. Und ich freue mich schon auf jeden Fall das nächste Mal, wenn wir im Juni da sind. Ich bin im Juni mit Ryan Needling da. Da bist du zur selben Zeit auch da.
Mit Sportosteopathie, ja.
Sportosteopathie, genau. Und dann ist sogar noch mein alter Lehrer hoffentlich auch da. Da gibt zu dem Zeitpunkt einen FDM-Sportkurs.
Ich hoffe, wir haben genug Platz, um alle da unterzukommen. Ich werde mir ein Bett sichern da, das kann ich dir sagen.
Ja, genau. Und dann auch noch, ich schleppe dich, wenn wir zusammen fahren, schleppe ich dich mit in die Therme da vor Ort. Da habe ich mir am Tag vor, ist jetzt auch Ritual, überall, wo ich so Fortbildung gebe, habe ich dann irgendwann so meine Safe Places oder wie sagt man, Happy Places. Yeah. Und ich hätte mir am Tag vorher 4 Aufgüsse gegönnt. Da war ja schon ganz, war schon irgendwie schwierig,
ob meine Bühne
am nächsten Tag noch funktioniert. Okay. Ja, genau, ob da mein Stoffwechsel nicht überfordert war.
Ja. Mein Stoffwechsel war diese Woche definitiv überfordert, lieber Klaas. Ganz andere Story. Zurück in Hamburg im Praxisalltag. Ich habe ja eine denkmalgeschützte Immobilie als Praxis und da schon jetzt mittlerweile 4,5 Jahre her viele Umbaumaßnahmen gemacht und das hat mich damals schon wirklich Blut und Schweiß gekostet. Und so langsam gehen so die ersten Verschleißteile kaputt und es verschieben sich Dinge, es entstehen leichte Risse in den oberflächlichen Putzstrukturen, so das Gebäude arbeitet halt und setzt sich und dergleichen. Ich habe einen relativ welligen Holzfußboden, der halt uralt ist. Also der ist jetzt nicht wahnsinnig wellig, aber für eine glatte Tür, die da drüber läuft, gibt es da so kleine Buckelpisten-Widerstände. Und
Stolperfallen
für ältere Menschen. Ich habe eine besondere Schallschutztür, weil ich ja durchaus handfest arbeite und auch versuche, Safe Spaces zu kreieren und die Schreie nicht so ins Wartezimmer dringen zu lassen. Das heißt, ich habe eine sehr schwere Tür, die unten noch so eine Absenkdichtung hat. Das heißt, da ist wie so ein Fallbeil, was nochmal runterfällt, um den Türspalt nach unten hin zu verschließen, wenn die Tür zu ist und so weiter und so fort. Und das hat sich alles so ein bisschen rausgearbeitet und es schubberte über meinen Holzboden und man sah schon leichte Striche am Boden und da kriege ich sowohl ästhetisch als auch betriebswirtschaftlich so ein bisschen Herzklabaster, weil dieser Boden halt denkmalgeschützt ist und es hieß, der muss eigentlich, da darf eigentlich keiner drauf treten, ihr müsst da alle drüber fliegen und damit darf nichts passieren. Und somit habe ich dann in irgendeiner Umnebelung meiner geistigen Fähigkeiten oder meines Denkwissens, ich war wahrscheinlich gedanklich auch bei 4 Aufgüssen in der Therme und mein Gehirn war eine Rosine, habe ich selber an dem Türblatt rumgeschraubt, um die Tür neu einzustellen. Und wer hätte es gedacht, ich habe es natürlich wahnsinnig verschlimmbessert und auf einmal war die Tür beim 45 Grad Winkel geöffnet und ging weder zu noch auf. Das heißt, ich hatte quasi keinen Raum mehr, den ich abschließen konnte und bin latent in Panik geraten, muss ich fairerweise sagen, weil ich am nächsten Tag auch wieder vollen Plan hatte und habe hochgehoben, gedrückt, gemacht, geschoben, geschraubt und ich hatte zwischendurch die ganze Tür in der Hand und dann habe ich wieder festgeschraubt und so. Ich hab's nicht geschissen bekommen, muss ich fairerweise sagen. Ich weiß nicht, ob Leute schon mal ihre Hängeschränke eingestellt haben und einfachste Systeme damit Schrauben bewegt haben und daran verzweifelt sind. Also diese Tür ist noch dreimal komplexer gewesen. Das war wirklich dumm. Auf jeden Fall habe ich sie dann so hinbekommen, dass es mit Mühe und Not zu schließen war, wenn man die Tür bei der Bewegung angehoben hat, und habe glücklicherweise einen gut bekannten Tischler in meinem Patientenkreis, den habe ich mein Dilemma kundgetan und der kam dann an und hat mit gefühlt 3 Schraubumdrehungen das Ganze wieder gefixt und jetzt läuft das wieder wie am Schnürchen und da sind mir sämtliche Steine vom Herzen gefallen, aber zwischendurch hatte ich hatte wirklich Stress bis Panik, muss ich sagen. Ich weiß auch gar nicht, warum mich das so berührt hat. Auf jeden Fall war das das große Abenteuer diese Woche. Mhm. Und
das kommt, weil du dann nicht mehr hinter verschlossenen Türen dein Ding machen kannst.
So deswegen ist
hast du Angst
nicht
davor, dass so dir die Leute irgendwas abschauen. Deswegen hast du auch HospitantInnen nicht so gerne
bei dir. So ist es. Mhm. Also es ist ein geheimes Tun. Und das könnte ich jetzt auch mal übertragen auf unser Thema, was wir diese Woche haben. Und zwar gucken wir diese Woche mal auf männliche Gesundheit. Sehr gewünschtes Thema. Und ganz viel Stress und Nervenzusammenbrüche sind zum Beispiel für die männliche Erektionsfähigkeit ein absoluter Graus, lieber Klaas. Von daher,
ja,
ich war jetzt in dieser Situation nicht gefordert, aber es wäre vielleicht schwierig geworden.
Ja, genau. Erektile Dysfunktion, auf jeden Fall Steilvorlage für schlechte Witze und alle möglichen pubertätshumorischen Ausschweifungen. Auf jeden Fall. Aber auch auf jeden Fall eine Sache, wo es sich lohnt, sich das nüchtern und fachlich mal anzugucken. Ist nämlich ein ziemlich, ziemlich interessantes Thema. Wir hatten im Vorgespräch eben so gesagt, haben wir so kurz abgestimmt, was hast du so recherchiert oder welche Themen berühren dich da und so. Und da haben wir schon gemerkt, okay, da gehen unsere Meinungen dazu ein bisschen auseinander oder unsere Erfahrungen dazu. Mhm. Als ich zum Beispiel angefangen hatte, mich damit zu beschäftigen, dachte ich, ja, das ist ja dann wohl doch echt stark psychogen, dass die Psyche, Emotionen, Stress da eine sehr große Rolle spielen. Was ich dann aber so gelernt hatte beim Studienwälzen, Ja, auf jeden Fall. Aber also primär ist es doch auch ganz oft ein körperliches Problem, also ein Durchblutungsproblem. Mhm. Und interessant auch, ne, die Erektion, wie gut die funktioniert und vor allen Dingen auch, ob die morgendlich da ist, die gute alte Morgenlatte, so. Auch ein großes Mysterium irgendwie lange Zeit gewesen. Mhm. Ich weiß es auch noch, da haben wir mal drüber in der Physioausbildung gesprochen und da wurden dann auch alle möglichen Theorien dazu, was dann dahinter steht, in den Äther geworfen. Mhm. Und ich bin mir nicht ganz sicher, wie da die Forschung ist. Jedenfalls die Erektion, und ob das funktioniert oder nicht funktioniert, das ist auch ein echter Frühmarker bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Insbesondere ja. bei Diabetes halt auch. Ja. Ne? Ganz interessant auch, dass man da so ein Früherkennungsding, Sentinel-Wächter-Symptomatik oder so dahinter sehen kann und halt eben zu schauen, okay, habe ich vielleicht Diabetes, habe ich vielleicht eine koronare Herzkrankheit oder Bluthochdruckerkrankung oder allgemein noch andere atherosklerotische endotheliale Dysfunktion. Da gibt es ja dann nicht nur so die großen Dinger, sondern auch noch so kleinere Geschichten. Und interessant, ne? Deswegen sollte man sowas ernst nehmen und na klar spielt ja die Psyche eine Rolle, aber es ist ja doch auch wirklich was Körperliches.
Mhm. Ich glaube, wir können das Ganze noch mal ein bisschen unterteilen in erste Lebenshälfte erektile Dysfunktion und zweite Hälfte erektile Dysfunktion. Ich glaube, dass mit
Wo ist denn da die Hälfte, Dennis?
Ich bin genau in der Hälfte. Ich bin genau in der Hälfte. Ich bin jetzt 40 Jahre alt. Ich bin die Hälfte.
Okay, was machen wir? Wozu zählen
wir jetzt? Ja, wir sind jetzt gerade in der Übergangsphase, Ombre. So, okay, was ich sagen möchte ist, ich glaube, mit zunehmendem Alter beginnen einfach die körperlichen Erkrankungen stärker ins Gewicht zu fallen und dann sind erektile Dysfunktionen eher körperlicher Natur zu finden. Und ich glaube, gerade in dem Forscher- und Drangphasen der frühen Männlichkeit, wo es Spaß, Aufregung und um Stress behaftete Themen geht, da spielt erektile Dysfunktion im Kopf ganz häufig eine Rolle. Da gibt es auch tatsächlich Zahlen zu, dass so 70-90% der erektilen Dysfunktion vor 40 Jahren nicht auf körperlicher Ebene, sondern auf psychischer, emotionaler oder Stressebene zu finden ist. Um nochmal uns alle so ein bisschen abzuholen, wie das Ganze physiologisch eigentlich funktioniert. Und die Osteopathen und Osteopathinnen können ja schon mal so ein bisschen mitdenken, welche Strukturen da eine Rolle spielen und wie man da Zugriff drauf nehmen kann. Also Sexualität beginnt tatsächlich zum Teil im Kopf und zum Teil über taktile Sinne, über Gefühlsreize, über visuelle Reize, über Gerüche, über akustische Reize oder einfach über Vorstellungskraft im Kopf. Das sendet dann das Signal ans parasympathische Nervensystem runter die ganze Wirbelsäule bis zu den parasympathischen Fasern auf der Höhe S2, S4, ganz unten am Kreuzbein rauskommt. Da gibt es die Nervi Splanchnici Pelvici, Zungenbrecher, die quasi an der Vorderseite des Kreuzbeins dann rausziehen und die diversen zu innervierenden Organe des Genitaltrakts des Mannes innervieren. Und
darf ich da kurz einhaken?
Ja.
Soweit so richtig. Also ich will dich jetzt nicht korrigieren, aber interessanter daran finde ich nämlich, dass halt eben mit der Erektion und mit der Erregung halt eben der Parasympathikus so verbunden ist, ne? Ja. Irgendwie spannend, oder? Parasympathikus, das wissen alle, oder die meisten wissen, dass sonst der ja eher so runterfährt, ne? Ruhe, Verdauung, Herzfrequenz runter. Und dann auf einmal Erektion, ne, hier, es geht zur Sache gleich und das macht der Parasympathikus. Ich erinnere mich, dass vor ein paar Jahren, das wollte ich mich eigentlich auch nochmal mit beschäftigen, vor ein paar Jahren so in der Anatomie und so, da neuere Erkenntnisse für Raunen gesorgt haben, dass auch im Becken, auch in der Region auch sympathische Fasern unterwegs sind. Ich habe das damals leider nicht weiterverfolgt, denn das nehme ich dann eben auch bei diesen ganzen Prozessen, nämlich auch wohl der Sympathikus da auch noch mehr eine größere Rolle spielt, als das früher so gedacht wurde.
Ah ja, okay.
Der ich Sympathikus kommt ja bei späteren Sexualfunktionen ja auch nochmal mit rein. Da kommst du ja bestimmt gleich wieder drauf zu
sprechen. Ich gehe davon aus, dass wo das eine ist, das andere zur Regulation auch immer mit dabei sein sollte. Habe ich jetzt aber ehrlicherweise gar nicht so auf dem Schirm. In jedem Fall werden Botenstoffe ausgesendet, die für eine Erweiterung der arteriellen Blutgefäße im Genitalbereich verantwortlich sind, um es etwas vereinfacht zu sagen, über eine Kaskade von verschiedenen Funktionen. Und da hast du eigentlich deinen parasympathischen sinnvollen Einsatz. Parasympathikus sorgt für Entspannung, sorgt für Weite und das führt halt dazu, dass die Arterien, die Hohlräume, die mit Blut zu befüllen sind, stärker versorgen und Blut fließt in Corpi cavernosum jeweils zweifach pro Mann angelegt und im Corpus spongiosum. Und gleichzeitig wird das Ablaufen der arteriellen Flüssigkeit beziehungsweise der venöse Abfluss des Ganzen, also der das Blut dann wieder rauszieht, der wird inhibiert durch den Musculus ischiocavernosus, der den Großpenis so ein bisschen bedrängt nicht, aber einfach ein bisschen zuschließt, sodass diese gefüllten Hohlräume dann einfach auch gefüllt bleiben und das führt dann zur Erektion des Penis. Und ganz spannend ist zum Beispiel der Umstand, dass wenn du Stress hast oder wenn du das Gefühl hast, jetzt performen zu müssen oder wenn du so aufgeregt bist vom Geschlechtsverkehr, dass du eine hohe Adrenalinausschüttung hast, dann hemmt das Adrenalin die Botenstoffe, die dazu führen, dass die arteriellen Blutgefäße sich weitstellen. Das heißt, bekommst quasi eine Unterversorgung mit arteriellem Blut und dadurch wird der Penis nicht steif. Und deswegen kann auch selbst bei völliger Gesundheit die Erektion ausbleiben. Und dann ist es natürlich so ein Kreislauf, Teufelskreis, du hast Stress und du merkst, die Funktion, die du dir eigentlich wünschen würdest, funktioniert nicht, das stresst dich noch mehr und dann geht gar nichts mehr. Und wenn man in so einer Situation ist und weiß, dass jetzt dieser Stress dafür verantwortlich ist, dann hilft es tatsächlich, mit dem Partner oder der Partnerin darüber zu sprechen und zu versuchen, eine bedeutend entspanntere Situation zu erzeugen oder eine Pause zu machen oder mal einfach kurz den Raum zu verlassen, zu entspannen oder sonst wie und es dann nochmal ganz entspannt zu versuchen und dann klappt es häufig besser. Ist natürlich nicht immer möglich, aber das ist schon mal so ein kleiner Wegweiser, wo die Reise hingehen könnte.
Ja, interessant auch dabei, dass wir so diese Spirale oder diesen Teufelskreis aus Angst, Stress und so weiter, das betonen wir immer wieder, hatten wir ja letztes Mal auch beim Thema gastrokardiale Symptome, Röhmheld und so, da ist das im großen Stil dabei und hierbei auch wieder, es ist irgendwie ganz oft dasselbe so, ne? Der Kopf spielt da mit rein, Placebo, Nocebo und beim Thema Placebo habe ich auch, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das jetzt mitbekommen hatte, aber das halt eben auch das Gefühl, ich habe meine Viagra in der Tasche, wenn es mal nicht laufen sollte, habe ich die dabei und die hilft mir dann schon über die Runden, dass das halt eben auch schon zu einer Beruhigung führt und halt eben das Problem auch dann nichtig macht, ne? Dass es halt den Kopf beruhigt.
Ja.
Und dann halt eben gesagt, okay, gut, das ist, ich brauche mich jetzt hier nicht extra stressen. Falls es nicht funktioniert, habe ich meinen Joker dabei und so. Und das führt schon dazu, dass man sich entspannen kann und da die Sache locker angehen lassen kann. Mhm. Würde ich auch nochmal so ein bisschen betonen, dass wir wieder eine Lanze brechen müssen für die männlichen Teil der Gesellschaft, dass das ja irgendwie auch mal so ein Ding ist, ja, immer und jederzeit und die wollen und so weiter, dass das ja auch ein sensibles Thema ist, ne? Sexualität ist ein zartes Pflänzchen und da sollte man halt irgendwie auch nicht zu viel mit Klischees so rumschmeißen, finde ich.
Das ist so. Und ich habe nochmal in der Recherche einen Spruch gehört, der da hieß, die Impotenz des Mannes ist quasi wie das Haare ausfallen bei der Frau. Das ist schon
okay.
So maximaler Identität. Identitätsverlust und häufig extrem schambehaftet und gut, wir versuchen jetzt mal einen Mikrobeitrag dazu zu leisten, dass wir das Ganze ein bisschen lösen können. Ja, es gibt dann noch diverse weitere Funktionen, aber jetzt das erstmal bis zur Steifwerdung des Penis. Da sind natürlich interessante Strukturen jetzt schon dran beteiligt gewesen, wie parasympathische Nervenfasern, wie das Blutgefäßsystem. Da haben wir ja schon eine breite Fläche an Möglichkeiten, die wir osteopathisch regulieren können. Grundsätzlich vorab gesagt, wenn man regelmäßig Schwierigkeiten mit Potenzstörungen hat, dass man das mal zwischendurch hat, ist völlig normal. Da muss man jetzt nicht sofort mit wehenden Fahnen losziehen. Aber das einmal abklären zu lassen, wäre mit Sicherheit sinnvoll. Und wenn dann noch ein paar Fragezeichen im Raum stehen oder die Menschen das Gefühl haben, ich probiere es mal auf osteopathischem Wege, dann können Osteopathen vielleicht einen Teil dazu beitragen, dass es ein bisschen besser funktioniert, weil wir für uns einnehmen, die Hindernisse, die für diesen gerade genannten physiologischen Ablauf nötig sind, die vielleicht ein bisschen wegzunehmen, damit eine gute Innervation stattfinden kann, damit eine gute Blutversorgung stattfinden kann, damit eine gute Aufklärung stattfinden kann und wir vielleicht noch ein paar Strukturen beeinflussen, die durchaus dazu neigen, diesen ganzen Erektionsprozess ein bisschen zu behindern. Wie zum Beispiel, wie groß das große Zwerchfell im Bauch in Spielverbindung mit der gesamten Beckenbodenmuskulatur, die beide ja parallel angeordnet sind. Und viele muskuläre Spannungen, gerade im Beckenbodenbereich, sind einfach ein mechanisches Hindernis für den Blutfluss und sorgen einfach für eine gewisse Unentspanntheit, Unelastizität in diesem System. Und es macht total Sinn, sich diesen Bereich mal anzusehen. Zum Beispiel auch wegen des Musculus bulbospongiosus, heißt der gutste Muskel. Das ist der Muskel zwischen Hodensack und After, in dem in Anführungszeichen männlichen Dammbereich, kann man so sagen. Das ist ein Muskel, der bei der Entleerung der Harnröhre angespannt wird, aber auch zur Verstärkung der Ejakulation kontrahiert und zum Beispiel bei einem Orgasmus rhythmisch kontrahiert. Das ist tatsächlich auch von außen das kann man sehen, dass dieser Muskel dann pumpt oder dass der Muskel hart und locker wird. So. Und der ist halt eingebettet in das ganze Beckenbodennetzwerk und kann natürlich bestmöglich funktionieren, wenn die Strukturen alle auf normalem Regulationsniveau sind und nicht bretthart und nicht zu schlapp. So. Und dieser Muskel wird zum Beispiel auch vom interessanten Nervus pudendus, den hatten wir schon mal früher in den alten Folgen besprochen, innerviert.
Ja, wichtig.
Der auch aus der Gruppe S2, S4 kommt und der Nervus pudendus verläuft entlang des knöchernen Schambeinastes im Alcock'schen Kanal und das ist für Osteopathinnen und Osteopathen ein ganz spannendes Gebiet, um diesen Nerv innerhalb dieses Kanals zu mobilisieren und zu lösen, damit der Beckenboden adäquat innerviert wird, damit die natürlichen Funktionen wie Miktion, wie Erektion, wie Orgasmen und dergleichen bestmöglich funktionieren.
Mhm. Genau. Interessant finde ich auch aus unserer Perspektive, dass gerade bei den Beckenbodenstrukturen, Bulbospongiosus und so, Ischiocavernosus, von denen du gesprochen hast, da kann sowohl zu viel Spannung eine Rolle spielen oder auch teilweise Vernarbung, gerade wenn es irgendwie so um vielleicht Operationen ging oder so, als auch zu wenig. Also bei dem klassischen Thema erektile Dysfunktion hat man gesehen, dass wenn du deinen Beckenboden trainierst, dass das hilft dabei. Ne? Also physiologisch hast du es ja eben erklärt. So, das wird Blut wird reingepumpt beziehungsweise wird vom Abfluss gehindert. Aber Hypertonie sehen wir auch häufiger da. Also es wird ja ganz häufig irgendwie so beim Thema Beckenboden, gerade so nach Geburten irgendwie davon gesprochen, dass es aus diesem Trampolin wird dann eine Hängematte und das ist ein bisschen, weiß nicht, fehlt an Spannung, fehlt an dies, fehlt an das. Aber Hypertonie, Verspannungen, das ist gar nicht so selten, glaube ich. Also ich hatte jetzt auch noch häufiger von Leuten oder mit Leuten Kontakt, die Ultraschall am Beckenboden machen und da höre ich auch häufiger, nee, es ist immer mal wieder Hyperton, sowohl bei der Frau als auch gerade bei dem Mann. Und naja, woran denken wir, wenn wir hypertone Muskeln und Spannung und so haben, dann denken wir natürlich immer sofort, ja, na klar, da kommen wir wieder ins Spiel. Da können wir dann halt den Tonus senken, wir können Triggerpunkte auflösen und so. Und du kannst im Beckenboden auch wirklich echt Verdichtungen, Densifikation, Triggerpunkte und so weiter haben. Na, diese Aufspannung. Gerade auch, weil es halt beim Thema Sex spannt sich das ja auch an. Ne? Mhm, und es gibt auch Leute, also ich habe auch schon Fallbeispiele gehört, die auch Krämpfe da irgendwie hatten. Yeah. So, ne? Und aus dem Krampf kann sich halt irgendwie dann dauerhafte Spannung halt eben entwickeln. Ne? Und das kann halt eben mit reinspielen. Da haben wir dann halt eine Möglichkeit, den Beckenboden oder das Problem der Dysfunktion, der erektilen Dysfunktion halt eben auch so unter anderem so zu behandeln, wie den Rest des Körpers halt auch. Ne? Mhm. Über halt einfach muskuläre Funktionen. Ist natürlich nicht alles, ne? Du sagtest halt irgendwie auf osteopathischen Ebenen Zufluss, Abfluss, Zirkulation ist wichtig, Nervenversorgung ist wichtig, motorisch der Pudendus, Sympathikus, wo würde Sympathikus herkommen? Müsste aus dem TLÜ kommen dann. Letztendlich, nicht wahr, ne? Also ja, Parasympathikus, halt das Becken, S2 bis S4. So, das wären so auf jeden Fall Ideen dazu.
Ja, ich glaube, wichtig ist halt auch nochmal der Punkt Awareness schaffen und mit dem Kopf ein bisschen arbeiten, Beckenboden erklären. Den Leuten, speziell Männer, haben ja häufig einen viel schlechteren anatomischen Überblick über Beckenbodensituationen oder über wie spanne ich meinen Beckenboden an, ohne meinen Hintern zusammenzukneifen und dergleichen. Also da tatsächlich gibt es ja eine einfache Übung, dass du dich mit deinen beiden Sitzbeinhöckern, also den Knochen am Becken, auf deine Handinnenflächen sitzt, die Finger zeigen nach innen zum Beckenboden, dann stellst du die Finger senkrecht auf und dann tastest du mal entlang dieses knöchernen Rings nach innen und da befinden sich überall Beckenbodenmuskulatur und wenn man dann mal probiert, alles zusammenzukneifen, merkt man meistens, dass da eine Bewegung unter den Fingern stattfindet und dann mit dem Auftrag, mal alles zusammenzukneifen, ohne die Po-Muskulatur dabei zu bewegen, dann tun sich die Leute meistens schon schwer. Und das sind dann auch häufig die Hypertoniker, wo eh schon ganz viel Spannung drauf ist, die dann gar nicht mehr so eine große Bewegung wahrnehmen können. Das merke ich als Pendant ganz häufig beim Musculus temporalis überm Ohr, bei den Kieferbeißern. Da ist dann gar nicht mehr so ganz viel Spiel drin, wohingegen bei den Leuten, wo das entspannt ist, da kann diese Muskulatur mal locker lassen. Und wenn man sie anspannt, dann zieht sie sich relativ groß zusammen und da ist eine Bewegung dann deutlich spürbar. Und da ist eine Hausaufgabenversorgung meiner Meinung nach total sinnvoll. Da kann man super gut mit irgendwelchen Bällen oder Knöpfen oder was weiß ich für Dingern selber auch reintriggern. Aber wir Therapeuten haben da natürlich auch einen guten Überblick und können da manuell arbeiten. Ich muss aber auch sagen, dass es gar nicht so leicht ist, individuell die richtige Spannung als Osteopath zu spüren, weil interindividuell sehr unterschiedlich ausgeprägt ist. Ne?
Ja, richtig. Und es ist ja auch nicht so ein einfacher Zugang, das muss man ja auch sagen. Also du hattest ja deine Jungfernhafen-Rundfahrt hattest du ja schon. Ja. Aber ansonsten arbeiten wir meistens von außen und das jetzt auch nicht unbedingt, sag ich mal, 6 Patienten am Tag so, wo wir den Beckenboden behandeln. Man hat da ja nicht so viel Zugangsfläche. Ich finde es immer ganz gut, den so in Quadranten zu unterteilen. Ne? Also Tuba Ischiadicum wäre so die Mitte und dann hast du vorne links vorne rechts und so weiter und so fort und da so ein bisschen das abzutasten und zu gucken. Ja, Spannung ist das eine, Verdichtungen und Druckempfindlichkeiten wäre halt das andere, ne? Das, wonach ich dann auf jeden Fall gehe und wo man dann halt schauen kann. Und da hat man dann ja wiederum nicht weit, ist ja dann sind diese Strukturen, von denen wir schon hier häufig viel gesprochen haben. Nervus pudendus, Alcock'scher Kanal, Delbit-Faszie und so weiter, was dabei dann eine Rolle spielt.
Um nochmal die Hörerinnen und Hörer abzuholen, die jetzt nicht wissen, was eine Hafenrundfahrt bei mir bedeutet hat. Es gibt Techniken in der Osteopathie, wo du in Körperöffnungen reingehst und so kannst du in diesem Gebiet in den After rein, um von innen im Darm an verschiedenen Strukturen zu arbeiten. Und das meinte Klaas mit, ich hatte diese Hafenrundfahrt schon, da hatte ich in früheren Folgen drüber gesprochen, dass ich darüber das Steißbein, was ich hinten am Kreuzbein noch anbaut, behandelt habe und da Spannungen rausgenommen habe. Und auch das kann natürlich für die Erektionsfähigkeit einen Beitrag leisten. Gerade traumatische Themen in dieser Region. Viele Menschen rutschen mal vom Fahrradsattel auf die Stange oder rutschen aus und fallen aufs Glatteis oder weiß der Kuckuck, was es dafür für Traumen gibt. Auch da ist es natürlich osteopathisch interessant, sich das anzuhören und das dann zu versuchen, ein bisschen zu regulieren und da zum Beispiel auch faszial dann zu arbeiten und fasziale Distorsionen rauszuziehen. Das geht sowohl von außen als auch manchmal von innen, aber es ist in der Osteopathie natürlich auch eigentlich nicht alltäglich so interne Techniken genital zu machen, es sei denn, man ist darauf jetzt spezialisiert. Da haben wir auch schon mal Rückmeldungen bekommen, dass es da Anlaufstellen gibt, die das tagtäglich machen und da sich einen Ruf erarbeitet haben und dann auch sehr erfahren darin sind. Das ist hervorragend und super soweit. Ich kann sagen, dass ich mit meiner internen Technik auch sehr helfen konnte und habe das für mich persönlich auch so ein bisschen enttabuisiert und kann nur alle möglichen Kolleginnen und Kollegen einladen, sich diesem Thema nochmal zu widmen.
Ja. Finde ich eigentlich auch, muss ich auch sagen, das finde ich, gehört eigentlich zu einer professionellen Arbeit dazu, da zumindest Ahnung von zu haben. Sehe ich eigentlich so, ja.
Ja, allgemein Stressfaktoren, klar, es ist natürlich noch ein Thema. Autonomes Nervensystem, wir haben jetzt die unmittelbare Versorgung, aber um auch nochmal den Stress aus dem gesamten Körper rauszukriegen, die Regulation des autonomen Nervensystems, am Schädel arbeiten, Sympathikus, Grenzganglien mobilisieren, den Vagus aktivieren, all das sind Techniken, um mal so ein bisschen den Alltagsstress aus dem Körper zu kriegen, was dann vielleicht auch noch zu einer gewissen Regulation und Entspannung führen kann, sodass die normalen Funktionen im Körper besser funktionieren. Wenn wir die ganze Zeit im Kampfmodus sind, dann sind natürlich, das macht schon Sinn, sind die Fortpflanzungsfähigkeiten gerade nicht so überlebenswichtig und demnach liegt der körperliche Fokus des Gehirns auch gar nicht so sehr darauf, sich damit zu befassen und den Körper einfach in eine Werkseinstellung wiederzubringen, die bei Normal Null ist, das wäre schon absolut sinnvoll, gleichzeitig auch den Bewegungsapparat zu mobilisieren, den Brustkorb, die Lendenwirbelsäule, das Becken so zu mobilisieren, dass die Stellung der ganzen Organe und Systeme gut funktionieren können, damit die zum Beispiel Blutgefäße, aber auch Nervenkabel nicht mechanisch einfach bedrängt werden. Das Beckenkippen nach vorne erzeugt zum Beispiel auch nochmal eine Spannung im Beckenboden. Die wollten wir ja so ein bisschen reguliert haben. Also es lohnt sich, da mikroskopisch, aber auch makroskopisch auf diese Thematik zu setzen. Und am Ende des Tages kann sich jetzt ein Osteopath immer vom Hundertstel ins Tausendstel zoomen und eigentlich sagen, der ganze Körper muss gut funktionieren und dann funktioniert es auch gut mit der erektilen Dysfunktion. Aber gut, das ist jetzt ein bisschen zu einfach.
Wäre so ein bisschen dieses Verstecken uns hinter dieser Multikausalität. Auch mal den Eindruck, ne? Alles hängt zusammen und das ist ultra komplex. Versuch's gar nicht erst. Wie ich manchmal den Eindruck, wenn wenn Leute über sowas sprechen. Ja, aber du hast recht. Aber ich meine, welche Sachen sind da häufiger? Und so häufige Sachen, die wir halt in der Praxis sehen, können auch durchaus Bandscheibenvorfälle sein. Das kriege ich häufiger mit. Ne? Ich hatte einen Bandscheibenvorfall, L5-S1 oder noch ein bisschen weiter drüber oder so. Und dann habe ich teilweise Schmerzen im Genitalbereich und merke auch, dass das vielleicht nicht funktioniert. Ne? Es kann im schlimmsten Fall ja auch zu einer Inkontinenz führen. Das ist, denke ich, jetzt erstmal das, so wäre sogar das dringendere Problem als eine erektile Dysfunktion. Mm. Aber sowas sehen wir häufiger und da ist auf jeden Fall dann eine Ursache für die Lendenwirbelsäule, um da nachzugucken.
Ja.
Oder so Probleme nach Operation kann das ja auch sein. Also Leistenbruch, nicht so selten auch. Habe ich wirklich die letzte Zeit häufig gesehen, auch in jüngeren Jahren. Also bei Kindern, bei Babys manchmal, aber auch eben so im jungen Erwachsenenalter. Oder in den älteren Semestern Prostata.
Prostata-Geschehen. Prostata-Operation oder aber auch gutartige Prostata-Vergrößerungen, die häufig mit dem Alter einfach einhergehen, die mechanisch einfach Raum fordern in der Region und die Blutgefäße dann so bedrängen, dass die Blutgefäße nicht mehr zur vollständigen Erektion helfen können. Ja, da können wir dann über Drainagetechniken versuchen, die Stauung der Prostata bestmöglich wegzunehmen. Da spielt die Leber eine große Rolle, weil die als großes Filterorgan den Blutrückfluss von der Prostata besorgt und das wäre dann nochmal wieder eine ganz andere Kette, aber da den Fokus drauf zu setzen, macht auch absolut Sinn. Und auch nochmal Thema Stress, das Hormonsystem, die Ausschüttung von Adrenalin und seinen Gegenspielern, wir hatten vorhin gesagt, Adrenalin ist der natürliche Feind der Erektion, weil es die Blutgefäße eher eng stellt, um bestmöglich schnell Blut an die lebensnotwendigen Organe zu bringen, damit wir schnell vom Säbelzahntiger wegrennen können. Wir brauchen aber für eine Erektionsfähigkeit eine Weitstellung der arteriellen Blutgefäße und von daher wollen wir so wenig Adrenalin, wie es eben nur geht, dabei haben. Und das reguliert ein Osteopath unter anderem auch unmittelbar an der Behandlung der Niere beziehungsweise der Bini-Mütze der Niere, der Nebenniere und dort im Nebenniermark wird Adrenalin produziert. Und um da einfach eine gewisse Regulation zu erzeugen, ist es wichtig, dass es der Niere gut geht, dass die Niere gut beweglich ist, gut versorgt ist und das versucht ein Osteopath auch herzustellen. Ein kleines Mosaiksteinchen im großen Ganzen.
Mhm. Und mit diesem ganzen Komplex, der dahinter steht, von Stress, Adrenalin und so weiter, da ist mal wieder das große Thema des Lebensstils mit dabei, ne? Und auch der aktiven Partizipation und Selbstverantwortung zu übernehmen. Also da ist ja zum Teil auf jeden Fall auch ein kardiovaskuläres Problem ist. Wenn man an den kardiovaskulären Risikofaktoren rumschraubt, funktioniert auch das mit erektilen Dysfunktion besser. Das heißt, welche Risikofaktoren wären da? Rauchen, Blutdruck, Übergewicht, wenig Bewegung und so weiter. Und damit hätten wir diese ganzen Faktoren ja auch wieder mit getroffen. Ne? Also Stressreduktion geht ja damit häufig einher. Blutdruck senkt, Gewichtsreduktion und so weiter. Das besserer Lebensstil, weniger Stress oder bessere Möglichkeiten damit umzugehen. Und halt eben auch noch so das Thema der Depression. Also auf depressive mentale Zustände hat ja so Bewegung und so dieses ganze gesunde Leben ja auch einen positiven Einfluss. Und das ist auch ein häufiges Ding, dass halt eben Depression auch mit erektilen Dysfunktionen durchaus einhergehen. Sowohl jetzt die Erkrankung selbst als auch die Medikamente, die dagegen gegeben werden. Das habe ich auch häufiger mitbekommen, dass das halt eben dabei eine Rolle spielen kann. Ja. Du kennst es ja, wenn man, ne, so mit unserem Job sind wir da manchmal Ansprechpartner für sensible Probleme. Und dann hat mir das letztens auch jemand gefragt, ob das so sein kann. Da meinte ich, ja klar, das kannst du ja auch googeln, natürlich kann das sein. Das ist ein typisches Nebenprodukt. Ist natürlich blöd, ne? Du bist irgendwie in so einer Phase da drinne und das, denke ich, bedingt sich auch extrem gegenseitig. Ne? Ich habe auch nochmal drüber nachgedacht, das Wort Schlappschwanz. Für mich war das früher in meinem Sprachgebrauch halt völlig klar, irgendwie, dass es jemanden, der ein bisschen irgendwie körperlich gerade ein bisschen durchhängt und so weiter. Aber den Zusammenhang, dass das halt eigentlich wirklich eher auf die Erektion bezogen ist. Mhm. Das kam mir gar nicht irgendwie, ne, dass das halt eigentlich darauf vermutlich den Wortursprung hat. Mhm. Und das ist ja dann auch echt nochmal frustrierend, denke ich. Mega schlechte Kombi, denke ich.
Es ist ein Wort, was ich jetzt in den letzten 20 Jahren, glaube ich, nicht mehr in den Mund genommen habe, aber ja.
Ich weiß nicht.
Ja, spielt eine Rolle, ja.
Ja,
ja, Lebensstil bringst auch nochmal einen wichtigen Punkt drauf. Relativ intensives Krafttraining und relativ intensive sportliche Intervalle fördern beim Mann auch die Bildung von Testosteron, was auch für die Sexualfunktion sehr wertvoll und wichtig ist. Und wenn man an seinem Lebensstil schon schraubt, dann kann man ja vielleicht auch nochmal drüber nachdenken, mal wieder ein paar Gewichte in die Hand zu nehmen und mal ein bisschen Sport zu treiben. Einmal kardiovaskuläres Training, Ausdauertraining, Laufen gehen, Schwitzen. Das sorgt dafür, dass Stresshormone abgebaut werden und dass die Durchblutung allgemein verbessert wird, die arterielle Versorgung als auch die venöse Drainage, und Krafttraining erzeugt Testosteron, was wir auch für eine gesunde Sexualfunktion brauchen. Von daher ist es auch da so ein bisschen wie immer gesundes Leben, gesunder Körper.
Ja, nicht wahr?
Ja.
Ja, wir kommen immer wieder auf den Punkt, ach, müssen wir doch zugeben, wie geil Krafttraining doch irgendwie sein kann.
Ja.
Ja.
Alright, also ich glaube, wir haben jetzt einen Einblick gegeben, nochmal aus osteopathischer Sicht gedacht, wir haben verschiedene Zugänge zur männlichen Erektionsfähigkeit, verschiedene Punkte, die unmittelbar relativ lokal zu finden sind, aber auch etwas rausgezoomt, die großen Systeme, die dann am Ende des Tages die kleinen Systeme vor Ort versorgen, sich anzuschauen, ist absolut wichtig. Sehr individuell zu gucken, wo steht dieser Mann jetzt im Leben, wo steht er gerade mental und psychisch, was hat er alles schon erlebt und durchgemacht, wo sind seine Fragen, wo sind seine Unsicherheiten, und explizit auch nochmal diese Unsicherheiten aus dem Weg zu räumen, finde ich extrem wertvoll. Und dann haben wir in unserem Werkzeugkasten diverse Möglichkeiten, viszeral, kranial als auch parietal Hilfestellung zu geben und einen Versuch zu starten, einen Beitrag dazu zu leisten. Und das ist jetzt erstmal für mich das Thema Erektion.
Genau, sehr gut.
In diesem Sinne, Klaas, kurzen Kaffee und dann geht's weiter.
Seit über 3 Jahren ist die Praxissoftware Lemniscus Sponsor unseres Knochenjob-Podcasts. Lemniscus bietet Möglichkeiten für die Praxisorganisation. Die wichtigste Hauptfunktion ist der Kalender, mit dem ihr eure Patienten organisieren könnt. Ihr könnt jeden Fall einzeln dokumentieren, abrechnen und sofort per E-Mail Rechnungen verschicken. Außerdem habt ihr die Möglichkeiten, automatische Terminerinnerungen einzustellen, so dass eure Patienten keinen Termin bei euch mehr vergessen. Super einfach ist die Abrechnung, egal ob ihr mit EC-Karte zahlt, Barrechnung entgegennimmt oder auf Überweisungen die Rechnung erstellt. Im Kalender ist alles einfach zu organisieren. Die Patientendokumentation, Abrechnung. Mit nur wenigen Klicks habt ihr eine papierlose Rechnung per E-Mail verschickt. Falls ihr euch Sorgen machen solltet über Datenschutz, da hat Lemniscus vorgesorgt, alles datenschutzkonform und einfach zu handeln. Auch beim Thema Finanzbuchhaltung bietet Lemniscus das ganz große Kino. Dadurch habt ihr einen guten Überblick über eure Finanzen und seid auch jederzeit in der Lage, dem Finanzamt eure Kontoführung vorzuweisen. Lemniscus eignet sich für Solo-Selbstständige mit wenigen Terminen in der Woche, aber auch für große bis mittlerweile sehr große Praxen mit mehreren Mitarbeitern. Lemniscus wird euch einiges an Geld und an Zeit einsparen durch die einfache Praxisorganisation. Lemniscus bietet Hörerinnen und Hörern des Knochenjob-Podcasts die Möglichkeit, im ersten Jahr 20% der Gebühren zu sparen. Bei der Anmeldung den Gutscheincode Knochenjob eingeben, dann bekommt ihr 20% im ersten Jahr bei Lemniscus. Zurück nach der Werbepause im Knochenjob-Podcast. Wir sind zurück und freuen euch gleich noch mit der abschließenden Kette. und mit unserer Playlist vorher. Es kam die letzte Zeit viele Anfragen über WhatsApp, Social Media und so weiter. Haben wir noch Karten für die Summer School? Ja, wir haben noch eine Handvoll Karten für die Summer School. Und was auch immer als Frage kommt, kann ich auch teilnehmen, wenn ich noch gar nicht fertige Osteopathin bin? Und ja, das geht durchaus. Also man kann dem Thema folgen. Es ist osteopathischer Jargon dabei. Wir hatten letztes Jahr aber auch welche dabei, die noch gar keine osteopathische Ausbildung haben. Und es ist auf jeden Fall gut oder es ist definitiv alles gut verständlich, wenn man halt noch in der Ausbildung ist. Und deswegen, wenn ihr da Lust drauf habt und denkt, das wäre eine geile Sommeraktivität, eigentlich kommt ja die Idee der Summer School auch aus dem akademischen Bereich und war auch so für sowas gedacht, für Studierende, die sich den Sommer damit was endlich mal mit was Geilem beschäftigen wollen, mit Sachen, auf die sie Bock haben. So ist eigentlich die Idee ja auch dahinter. Deswegen, ihr seid herzlich willkommen, schnappt euch die letzten Karten und dann sehen wir uns vielleicht im Sommer, im Juni in Eckernförde. Osteopathie-summerschool.de.
Da werden Klaas und ich auch die Auftaktveranstaltung machen. Eine Woche vorher, wenn ich mich nicht irre, sind Klaas und ich in Hagen im Fortbildungszentrum. Phobizentrum-hagen.de ist die Seite zu finden. Und Klaas wird seinen Dry-Needling-Kurs dort anbieten. Und ich werde meinen sportosteopathischer Techniken- und Ansätze-Kurs zum ersten Mal auf die Bühne bringen. Wer da interessiert ist, kann sich da bei Phobi-Hagen auch nochmal informieren. Alle weiteren Infos packen wir runter in die Shownotes. Und was wir auch nochmal packen, ist unsere durchaus beliebte Musikantenknochen-Playlist zu finden auf Spotify oder zum selber nachbasteln oder einfach mal reinhören in die Tracks, die wir da so packen. Und ich habe eingangs in dieser Folge über mein Tür-Dilemma gesprochen und den Stress, den ich da hatte und wirklich von 0 auf 100 eine ziemlich fundamentale Krise habe und ich bin eigentlich nicht nah am Wasser gebaut, aber meine Augen waren auf jeden Fall rot. Und zu diesem Thema packe ich den Track Red Eyes von The War on Drugs auf die Playlist und dann musste ich auch schmunzeln, als es wieder lief und darüber nachdenken, was das, wie einfach ich doch manchmal auch aus der Fassung zu bringen bin. Und da fiel mir von Deichkind der Track richtig gutes Zeug ein. Da ist nämlich eine Textpassage, du kriegst die Tür nicht mehr zu. So sieht's aus. Das sind meine beiden Tracks, die ich diese Woche auf die Playlist packe.
Da werden wir auf jeden Fall auch bei dem Thema Sensibilität, den man sich auch gerne mal gönnen darf und man merkt, okay, krass, ja, ich bin da doch empfänglich. Ja. Meine Songs beziehen sich auf unser Thema. Und ich hatte diese Woche einen lustigen Versprecher mit einer Kollegin kurz unterhalten von wegen Fortbildung und so. Und sie hatte vom SSCCO gesprochen. Und ich dachte, okay, ach ja, SSIO, den meinst du? Nein, das ist Sutherland Cranial College für Osteopathy. In London ist das so eine altgediente Struktur. Einige der Hamburger Osteopathinnen vor allen Dingen sind da halt auch ausgebildet worden. Aber ich seitdem blieb mir halt SSIO noch mehr im Kopf. Und da kommt der Song von ihm Testo E mit auf die Playlist. Passt sehr gut ins Thema. Ja. Andere Seite. Und dann noch den Song Shake a Bone. Kann man auch mehrfach unterschiedlich verstehen. Ich hatte das eigentlich gar nicht mit dieser Geschichte im Zusammenhang gesehen, sondern einfach auch klassisch osteopathisch. Ne? Rüttel an den Knochen. So, ne?
Ja, richtig.
So, das ist ja doch das, was wir machen. Deswegen passt
das auch. Das ist auch das, was ich jetzt dran gedacht habe, natürlich.
Ja, genau. Aber Bone ist ja auch anderweitig auch durchaus im englischen Sprachgebrauch benutzt.
Okay, muss ich mich nochmal informieren.
Shake a Bone von Son of Dave.
Ja, right.
Und da sind wir fertig mit unserer Playlist und gucken noch einmal auf die letzte Kette für heute, den Abschluss. Du bist dran.
Okay.
Thema Kopf. Kopf spielt eine Rolle. Der Kopf, es ist alles zwischen deinen Ohren. So ein Spruch, den ich letztens auch gehört habe. Wie war das? 90% der Probleme beginnen zwischen den Ohren. Und die letzten 10% sind psychisch, habe ich auch gehört. Ja. So ungefähr.
True that.
Ja, true that. Ja, ist auf jeden Fall ein großes Thema. Aber es spielt auch alles andere, körperliche, genauso multikausal schön zusammen. Lass uns mal Thema TLÜ, strick mir das mal von der Niere. Niere spielt auch eine Rolle bei unserem Thema heute. Mm-hmm. Von der Niere zu zwischen den Ohren zum Kopf.
Niere und Kopf. Jetzt haben wir, das ist auch immer der erste Spruch, den ich bringe, wir haben schon so viele Ketten und es kann sein, dass ich das schon mal, also Niere ist ja schon immer häufig genannt. Ist ja auch so ein Lieblingsding aller Osteopathinnen und Osteopathen, sich damit zu beschäftigen.
Oh ja, kontrovers.
Was hatten wir denn schon länger nicht mehr? Wir haben heute über erektile Dysfunktion und über Blutversorgung gesprochen. Und eine Funktion der Niere ist die Regulation des Blutdrucks. Und wir sagen jetzt mal, die Niere hat eine Ptose. Das heißt, die Niere hängt tiefer, als sie eigentlich ursprünglich mal geplant war. Das verändert die Kraftvektoren der blutzu- und abführenden Gefäße. Das heißt, auch das Blutvolumen. Und darüber könnten wir vielleicht eine Dysregulation des Blutdrucks erwirtschaften. Was zu einem Bluthochdruck führen kann. Und Bluthochdruck drückt von innen vom Volumen gegen Blutgefäße. Und das nicht nur im kleinen Finger und im großen Zeh, sondern auch im Schädel. Und da haben wir Bereiche der Blutversorgung des Gehirns am Hinterkopf, die besonders affin für diesen Druckerhöhung ist und dann schmerzen können, wenn die von innen gedrückt werden. Und dann bekommt man Hinterhauptskopfschmerz, das ist dieser blutdruckassoziierte Hinterhauptskopfschmerz. Und das ist meine Kette von der Nierenptose zum Kopf.
Okay. Das gefällt mir gut, Dennis. Das ist so eine halbwegs schlüssige, sowohl osteopathische als auch schön medizinisch nachvollziehbare Kette.
Schenke ich dir für deinen Kurs, kannst du mit aufnehmen.
Ja, jetzt sofort. Ich habe hier mitgeschrieben parallel.
Ja. Okay, in diesem Sinne,
mitschreiben lassen.
Viel Erfolg bei allen Erektionen, die dich so umgeben. Und wir bleiben am Ball.
Bis zur nächsten Episode. Haltet ihn steif. Thank you.